Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Die Ungeschlagen-Serie des VfL Bochum unter Uwe Rösler ist gerissen. Daran übt der Trainer selbst auch mit die größte Kritik. Die greifen wir heute nach der Niederlage gegen Dresden auf und schauen auch drauf, welche Position vielleicht wie besser besetzt gewesen wäre und wie es in Fürth besser klappen kann.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum-Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans, ich hoffe, ihr habt den Freitagabend einigermaßen gut verdaut und ich hoffe, meine Gäste heute auch. Christian Schürmann ist da von Radio Bochum.
Hallo zusammen.
Und Stefan Döring von der Funke.
Grüße in die Runde, hallo.
Hallo, mein Name ist Annalena Fethke von Radio Bochum und lass uns mal überlegen, wie es so weit überhaupt kommen konnte, dass man als Favorit, als VfL Bochum, in dieses Spiel geht gegen Dynamo Dresden und dann verliert mit 1-2.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht schon der erste Punkt, dass man als Favorit in das Spiel gegangen ist, was ja auch irgendwie eine ungewohnte Situation war. Und dann hat man es sich einfach in der ersten Halbzeit kaputt gemacht, das muss man so sagen. Das Spiel, das darfst du nicht verlieren. Du warst die bessere Mannschaft über weite Strecken. In der ersten Halbzeit eine halbe Stunde auf jeden Fall nicht. Und das war letztendlich die Phase, die einem das Genick gebrochen hat. Und dann war man einfach zu unkonsequent. Man hatte in der zweiten Halbzeit einen absoluten, eine Flut an Chancen eigentlich schon. Man hat sich ja wirklich festgespielt in der Hälfte der Dresdner, da muss halt das Tor treffen. Und das ist eine relativ einfache Regel im Fußball, wenn du das Tor nicht triffst, gewinnst du nicht. Und das hat dann letztendlich den Ausschlag gegeben.
Ja, also Christian spricht es richtig an. Also du warst ja in der zweiten Hälfte oder der VfL war in der zweiten Hälfte einfach deutlich überlegen, drückend. Uwe Rösler hat es hinterher auf der PK so schön gesagt, wenn du 23 Mal aufs Tor schießt, davon allerdings nur 3 Schüsse wirklich aufs Tor selber kommen, dass der Torhüter eingreifen muss, ja, dann ist das schon mal irgendwo eine eklatante Schwäche. Und ich erinnere mich da an Kopfball von Philipp Hofmann. Mats Pannewig hatte, glaube ich, 2 oder 3 Chancen. Koji Miyoshi rutscht in der 93. oder 95. war es sogar noch am Ball vorbei, als Holtmann reinflankte. Ja, und dann müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal über Francis Onyeka und den unsäglichen Elfmeter sprechen. Ja. Aber wenn du fragst, wie es dazu kommen konnte, sagte der Trainer selbst, er ist auch oder trägt auch eine Teilschuld, weil er einfach in der ersten Hälfte mit einer Mannschaft an den Start gegangen ist, die er im Nachgang so hätte wahrscheinlich nicht aufgestellt. Und das fand ich relativ interessant, dass er da offen auch diese Selbstkritik übt. Weil ich hatte mich schon gewundert, dass er mit im Prinzip exakt der gleichen Startelf bis eben auf Paslak für Morgalla, der gesperrt gewesen ist, wieder ins Spiel gegangen ist, weil er Koji Miyoshi in den vergangenen 2 Wochen jedes Mal, wenn man mit ihm gesprochen hat, wirklich in den Himmel gelobt hat und am Mittwoch auf der Pressekonferenz noch sagte, ja, also Farid Alfa-Ruprecht, der nun mal bei der Nationalmannschaft war, genauso wie Francis Onyeka und insgesamt der 8 Spieler, müsste dann schon so viel anbieten in dieser einen Trainingseinheit, dass es rechtfertigt, Miyoshi auf die Bank zu setzen. Und man hat in der zweiten Hälfte gesehen, den von Anfang an, das wäre vielleicht ein bisschen anders gelaufen.
Ja. Das wirkte kurz so, als wolltest du was sagen.
Alles gut.
Ja, dann lass uns doch einmal direkt vielleicht zu diesem Elfmeter kommen.
Fanfrage der Woche.
Martin ist frustriert. Nehme ich an, also entnehme ich der Nachricht, hat er so nicht geschrieben, aber schreibt, wann endlich gibt es im Trainerstab einen Experten für Elfmetersituationen, damit vor allem bei Rückstand die Möglichkeit genutzt wird, um den Ausgleich zu schaffen. Ja, man fragt sich, was da passiert ist bei diesem Elfmeter, der da so vorbeigekullert ist, kann fast sagen.
Ich glaube, es wird sich jeder, der mal Fußball gespielt hat, als Experte für Elfmeter sehen und ich glaube, Uwe Rösler ist vorneweg. Wäre ein solcher Experte für Elfmeter, stellt sich halt wirklich die Frage nach der Notwendigkeit. Eigentlich muss jeder Profi in der Lage sein, einen guten Elfmeter zu schießen. In einer Drucksituation ist das immer noch mal was anderes. Und Francis Onyeka schießt an sich ja auch solide Elfmeter für Bochum schon und auch für die Nationalmannschaft. Nur was da los war, ich meine, man sieht, was er machen will. Er will warten, bis der Torwart irgendwie zuckt, aber dann zuckt der Torwart nicht und dann ist schon mal die ganze Strategie weg. Er hat keinen Schwung im Schuss, guckt den Ball nicht an und dann ist der Ball nicht drin. Und das ist einfach, mir war es auf jeden Fall 2 Nummern zu cool. Ich finde, wenn man wirklich so ein Tor braucht, und ich bin mir sicher, wenn der Elfmeter drin ist, dann spielt man nicht unentschieden, sondern dann legt man noch einen nach, dann hat man noch 20 Minuten zu spielen. Da muss man einfach abgewichster sein und den einfach reinpotzen, so auf Deutsch gesagt. Das muss man einfach mal durchziehen, Ball rein, zack, fertig. Und ich, wenn er den macht, dann ist das natürlich sehr cool, aber cool brauchst du in der Situation nicht.
Ja, diese, ich glaube, das ist auch so eine Glaubensfrage. Kann man Elfmeter trainieren, ja, kann man sie nicht trainieren? Das bewertet wahrscheinlich jeder Trainer irgendwie unterschiedlich. Aber wenn man drauf guckt, ist es natürlich schon eklatant. In dieser Saison gab es 5 Elfmeter und 3 davon wurden verschossen, wenn ich mich jetzt nicht gänzlich verguckt habe nochmal. Mhm. Also das ist ja schon eine Schwäche, die dir dann in solchen Spielen auch einfach das Genick bricht. Wir haben es ja gesehen und Christian spricht es richtig an. Also wir alle, die Spieler und wir auf der Pressetribüne auch, sind davon überzeugt gewesen, macht er diesen Ausgleich da, das 2-2, dann gewinnst du das 3-2, 4-2 vielleicht sogar, weil Dresden hat ja in der zweiten Hälfte überhaupt nicht mehr stattgefunden oder fast nicht mehr. 2-3 Mal sind sie ja nochmal durchgebrochen, aber der VfL hat sie ja eingeschnürt. Aber dann, ja, beim Elfmeter ist es dann das Gleiche wie beim normalen Torabschluss. Da sind die Spieler nicht konsequent genug. Und das kann man, es ist schwierig, ne? Aber das gleiche Problem hatte Dieter Hecking schon. Das hatte, ehrlich gesagt, Thomas Letsch auch schon vorher gehabt. Das hatte teilweise Peter Zeidler gehabt, auch in seiner kurzen Zeit. Das ist einfach in den Köpfen der Spieler, dass die konsequenter durchgehen müssen, dass die wirklich erst wenn der Ball im Tor ist, quasi aufhören müssen.
Und es ist eine Situation, technisch, klar, kann man das üben, aber wenn du im Training Elfmeter trainierst, dann ist das meistens, weiß nicht, irgendeine Spielform, bist im direkten Duell mit dem Torwart, du hast da Bock drauf, es ist einfach eine lustige Situation, es macht einfach Spaß. Man will, nach dem Training bleibt ein Spieler länger auf dem Platz, um nochmal 5 Elfer zu schießen, so. Und dann bist du auf dem Platz und stehst vor der Ost und musst diesen Ball reinmachen. Das ist einfach vom Kopf her glaube ich, eine untrainierbare Situation. Und klar, da spielt dann Erfahrung und so mit rein. Aber wie gesagt, dann da so eine coole Nummer abzuziehen.
Vielleicht lass uns einmal festhalten, oder was wir von der Außenwirkung her wissen, wie läuft denn die Entscheidung beim VfL Bochum, wer den Elfmeter schießt?
Das entscheidet der Trainer, also Uwe Rösler. Und da muss man jetzt auch ganz klar sagen, weil es im Nachgang, ich bin mit der Bahn nach Hause gefahren und wurde dann auch gefragt, ja, warum schießt eigentlich der 18-Jährige den Elfmeter? Ja, weil es festgelegt gewesen ist. Philipp Hofmann hat es nach dem Spiel auch gesagt, weil er ist natürlich gefragt worden, warum schießt du denn nicht, Hoffi? Also du bist doch der, hast letztes Mal noch gesagt, du nimmst den Nächsten. Aber das ist ganz klar gewesen, Francis Onyeka festgelegt, er stand noch auf dem Feld und deswegen hatte er den Schuss dann auch genommen. Und Christian hat schon gesagt, also der ist ja eigentlich ein sicherer Schütze. Er hat in Kiel getroffen für den VfL Bochum, hat in der Nationalmannschaft mehrfach die Treffer vom Elfmeterpunkt ausgemacht. Ist jetzt in dem Fall super ärgerlich, weil du da aus meiner Sicht wirklich schlussendlich sogar einen Sieg hast liegen lassen.
Absolut. Ja, lass uns vielleicht nochmal personell drauf schauen. Paslak für Morgalla. Wenn der jetzt wiederkommt, wird Paslak vermutlich erstmal die Bank ein bisschen weiter hüten.
Ja, also das ist, glaube ich, so das Takeaway von dem Spiel gewesen, dass Leo Morgalla aktuell alternativlos ist. Und wenn es eine Alternative ist, dass es wahrscheinlich nicht mehr Felix Paslak ist. Das ist auch so ein Punkt, glaube ich, den Uwe Rösler meinte, mit die Aufstellung wird er so nicht mehr wählen. Ich meine, ich verstehe es schon, warum. Er hat es ja auch begründet mit Erfahrung und Spielpraxis, die Paslak ja in den letzten Spielen hatte. Zwar nicht hinten rechts, aber immerhin Spielpraxis im Vergleich zum Beispiel zu einem Kosiewski. Das kann ich dann schon auch nachvollziehen. Aber für mich wäre Paslak zum Beispiel einer der gewesen, die ich zur Halbzeit vielleicht schon runtergenommen habe. Weil er war konsequent zu weit weg vom Gegenspieler, sah eigentlich war fast bei jeder Toraktion von Dresden in irgendeiner Form mit beteiligt und hat auch nach vorne hin wenig irgendwie gestartet. Und Leo Morgalla kriegt den Ball, legt sich den 5 Meter vor und zieht erstmal an. Das ist auch so ein Ding, was man in den letzten Saisons vermisst hat. Und das hat halt auch einen Paslak leider nicht. Und deswegen macht Uwe Rösler, glaube ich, 3 Kreuze, dass er im nächsten Spiel wieder, hoffentlich, wenn alles gut geht im Training, wieder auf Leo Morgalla setzen kann.
Ja, das ist, glaube ich, die Personale, die auf jeden Fall feststeht für nächste Woche. Leandro Morgalla wird wieder spielen. Was nächste Woche aber gegen Fürth dann der Fall ist, dass Uwe Rösler wirklich Auswahl hat. Und die Auswahl hat er jetzt schon gehabt, ne? Keine Frage. Aber Ibrahima Sissoko hat sein Comeback gefeiert. Das muss man ja auch erwähnen. Der wird aus meiner Sicht nächste Woche starten. Frage ist jetzt nur für wen. Vermutlich am Samstag.
Genau, ja.
Ich gehe fast davon aus, dass der für Kiel Wetjen starten wird, auf der Achterposition. Und dann ist halt die Frage, Uwe Rösler, setzt er wieder auf Alfa Ruprecht und sagt, wir geben dem Jungen die Chance? Oder wirft er automatisch Koji Miyoshi rein? Wird er in der Stürmerposition vielleicht ein bisschen was verändern, mit Philipp Hofmann rein, der es aus meiner Sicht nach seiner Einwechslung wirklich gut gemacht hat. Ja. Der holt den Elfmeter raus, hatte dann, wie gesagt, diese Kopfballchance noch gehabt, bringt natürlich irgendwie eine andere körperliche Präsenz da noch mit rein. Und wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, Francis Onyeka hat vielleicht, auch wenn Uwe Rösler den immer lobt im Sturmzentrum, hat vielleicht seine Stärke eher diese eine Position dahinter. Und das wären so die Wechsel, die ich mir vorstellen könnte.
Ich stimme ich eigentlich vollumfänglich zu. Ich glaube, das war auch so ein bisschen das Ding, was man jetzt gegen Dresden vermisst hat. Eigentlich ist Uwe Rösler ja ein konsequenter Durchsetzer des Leistungsprinzips. Wer am besten spielt, der trainiert, der spielt auch. Und das war jetzt, hast du ja gerade auch schon eigentlich angesprochen, warum auch immer gegen Dresden vielleicht nicht unbedingt so, dass Miyoshi vielleicht von Anfang an hätte spielen sollen. Ich glaube, wenn man da wieder auf diesen Weg zurückfindet, dann sieht das ganz gut aus. Und auch da muss man gucken, zum Beispiel Dresden jetzt als letzter Gegner. Wenn man gegen einen Gegner spielt, der selber lieber gegen den Ball spielt, wie man selber auch, dann muss man vielleicht auch mal gucken, dass man selber vielleicht sich offensiver einstellt und von Anfang an vielleicht einen Philipp Hofmann, einen Stürmer mit reinbringt. Weil auch in der ersten Halbzeit, auch wenn die natürlich die deutlich schwächere war, hat man, wenn man eine Chance hatte, ist man über außen gekommen und dann fehlt halt ein Stürmer im Zentrum, der den Ball abnehmen kann, der den reinköpfen kann, was auch immer. Und das ist dann das, was du sagst, da ist ein Francis Onyeka einfach dann auch nicht der ausgebildete Spieler für. Deswegen kann ich mir das auch gut vorstellen, dass man vielleicht jetzt gegen Fürth dann wieder mit einem traditionellen Neuner spielt, vielleicht Miyoshi von Anfang an bringt. Genau, und dann ein paar Änderungen.
Ja, das, was du gerade angesprochen hast mit den Flanken, das ist mir tatsächlich aufgefallen. Holtmann war so 2-3 Mal über links durch und dann spielt er die Flanke aber nicht.
Nee, er
zieht dann ab oder tritt drauf und legt wieder zurück. Und wir haben uns, spiel doch, also bring den doch. Irgendeiner läuft dann vielleicht schon rein. Aber das ist genau das. Francis Onyeka ist dann eben auch vielleicht nicht der beste Kopfballspieler in dem Sinne, beziehungsweise hat er nicht diese Durchsetzungsfähigkeit im 5-Meter-Raum oder im Strafraum generell. Aber ja, dem Jungen da jetzt einen Vorwurf rauszumachen, ist auch schwer. Genauso wie Timo Horn es richtig gesagt hat, ich mache dem ja jetzt keinen Vorwurf, dass er den Elfmeter verschießt.
Sollte man auch nicht.
Ja, das passiert. Ärgerlich ist einfach nur, dass der VfL Bochum es einfach dadurch verpasst hat, sich gänzlich irgendwie aus dem Tabellenkeller vorerst mal zu verabschieden. Weil du hättest den Vorsprung auf Dynamo Dresden vergrößert, die Konkurrenz hat verloren. Es hat nur Fortuna Düsseldorf hat ja gepunktet von da unten. Und das ist einfach unfassbar ärgerlich. Und du hast jetzt nächste Woche gegen Greuther Fürth wieder so ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel, die auch hinter dir stehen. Und das ist ein Spiel, was auch nicht leicht wird, wenn man die in Darmstadt am Samstagabend gesehen hat. Schlussendlich verlieren die 4-2, aber die hatten einen mutigen Auftritt. Und der Footcall da vorne im Sturm, also auf den darf sich die Bochumer Verteidigung auf jeden Fall mal freuen.
Ja, sollen wir einmal, also ich denke, wir machen hier einen Strich unter das Dresden-Spiel. Das werden Uwe Rösler und die Mannschaft ja auch schon gemacht haben. Es geht wieder weiter. Sollen wir noch zwei Worte verlieren? Ganz kurz vielleicht nur zur Mitgliederversammlung, weil wir das letzte Woche auch angesprochen hatten.
Ja.
Es war friedlicher als erwartet, ne?
Ja, es war, also wenn man das mit der im Sommer vergleicht, der außerordentlichen Mitgliederversammlung, war das ein Walk in the Park. Also es war ja wirklich was Wortmeldungen angeht und so sehr friedlich für VfL-Verhältnisse und wenn man das mit anderen Mitgliederversammlungen jetzt, die diese Woche stattgefunden haben oder letzte Woche stattgefunden haben, vergleicht, auch ein kurzes Ding. Klar, standen keine großen Wahlen an, aber das war erstmal so das Positive. Die Stimmung im Verein ist verhältnismäßig ruhig, dafür, dass man natürlich nicht den Saisonstart hatte, den man sich erwünscht hat. Bin mir sicher, dass einen großen Teil dazu auch Uwe Rösler beigetragen hat, der auch, das muss man auch mal sagen, der ist freiwillig ans Mikro gegangen bei einer Mitgliederversammlung als Fußballtrainer. Das ist nicht selbstverständlich, hat die richtigen Worte gefunden, hat den größten Applaus des Abends geerntet. Deswegen da alles top. Die Wahlen waren müßig, weil man alles per Hand und per Auge auszählen musste. Das war natürlich so ein Ding. Und dann die große Nummer, die ja im Vorfeld am meisten besprochen wurde, diese Wahl nicht so nach Reform des Wahlformats, die wird dann ja erst nächstes Jahr kommen, aber dieses Ding von wegen Einzelwahl gegen On-Block-Wahl, wo die Einzelwahl gewonnen hat, und das war natürlich so ein kleiner Dämpfer, ein kleiner Wink mit dem Zaunfall fürs aktuelle Präsidium. Das war so das Einzige, was vielleicht was heißt unharmonisch war, aber das Einzige, was vielleicht so ein paar Wellen aufgewirbelt hat.
Ja, also Christian sagt richtig, also ein bisschen turbulenter hatte ich es schon erwartet, dass zumindest in der Aussprache so zwei, drei kritischere Anmerkungen nochmal kommen. Diejenigen, die dabei gewesen sind, Utze hat wieder gut einen abgelegt, aber fairerweise hatte er zwei, drei kritische Punkte benannt, die durchaus richtig gewesen sind, oder die man auch durchaus kritisch dann sehen kann. In verschiedenen Punkten ging es unter anderem darum, warum immer noch kein Investor gefunden ist. Aber das ist ja so ein Dauerthema. Das haben die auf dem Podium aber aus meiner Sicht wieder vernünftig erklärt. Und es ist natürlich schwierig. Jeder sagt, ja, du hast damals ausgegliedert. Wie kann das sein, dass immer noch kein Geldgeber da ist? Ja, aber du willst ja als Vereinsmitglied und als Fan des VfL Bochum auch nicht irgendjemanden haben. Also du willst ja nicht zum seelenlosen Club dadurch werden. Und gerade wenn du dann in dieser Konstellation dabei bist, wenn dann im Wirtschaftsrat zwei Leute sitzen mit Arnd Fittger und Tobias Sander, die dann kritisiert werden, weil sie Einfluss nehmen könnten. Ja, aber wenn ein Investor da ist, was glaubt ihr, was der an Einfluss nehmen würde? Ne? Und das sind dann, finde ich fair, dass dann vorher das Präsidium um Hans-Peter Phillis und jetzt auch das aktuelle und Ilja Kenzig da nicht einfach irgendwas machen, um zu machen. Und sie haben ja auch gesagt, sie prüfen gerade alternative Finanzierungsmodelle. Da bin ich gespannt, was da, in welche Richtung das da geht. Aber zurück zur Mitgliederversammlung. Es ist wie so häufig dann am Ende gewesen, irgendwie 100 Libellen beißen dann schlussendlich nicht, ne? Weil nach Montag, nachdem die Plakate in der Stadt aufgehangen wurden bezüglich des Wirtschaftsrats, ja, hätte ich eigentlich schon gedacht, dass das nochmal zur Sprache kommt, aber das ist ja bis auf eine mehr oder weniger handzahme Nachfrage, ob Ilja Kenzig denn am Wirtschaftsrat beteiligt gewesen ist, gab es ja dazu gar nichts zu dieser Thematik.
Ilja Kenzig hat es ja eigentlich auch von vornherein eigentlich das einzig Richtige gemacht, ist offensiv angesprochen, nicht aufkommen lassen von anderswo. Und genau, zu dem Punkt sehe ich an sich auch so, ich verstehe aber auch den Frust, wenn man das Gefühl hat, es passiert nichts. So, und dann muss man halt, glaube ich, als Präsidium oder als Aufsichtsrat die Fans mit ins Boot holen. Ne? Die Fans einfach mit auf den aktuellsten Stand bringen. Und wenn gesagt wird, ja, wir sind auf der Suche, dann das auch einfach mal kommunizieren und sagen, ne, hey, wir wissen, wir brauchen das Geld, wir sind dran, glaubt uns. Und das dann halt, es ist dann halt nicht offensiv angesprochen worden, und da kann dann natürlich der Eindruck entstehen, dass einfach nichts passiert. So, und ich finde, das kann man den Fans nachsehen, wenn dann da ein Frust aufkocht, weil man ja nicht eingebunden wird. Und ich denke, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber ansonsten stimme ich nicht zu. Es muss der richtige Investor sein, bevor du da, weiß ich nicht, dir Rheinmetall 2.0 ankast. Das ist natürlich, will ja auch keiner. Ne? Aber man muss irgendwie die Fans mit ins Boot holen.
Ja. Ja, Thema Kommunikation und vielleicht dann auch Offenheit des Präsidiums, hat Andreas Luther dann ja auch gesagt, da ist noch Bedarf und das ist noch ausbaufähig. Das sieht auch jeder, aber auch da bin ich der Meinung, ja, die sind jetzt ein halbes Jahr im Amt, ne, oder kann noch nicht mal ein halbes Jahr im Amt. Die mussten erstmal eine schwierige sportliche Situation auch mit wegmoderieren, auch wenn sie ja per se erstmal nicht für einen Trainer und für die Mannschaft verantwortlich sind, aber es fällt ja trotzdem in diese Einarbeitungs- und Anfangszeit, ne? Mhm. Und ich glaube, aus deren Sicht, oder die sind alle froh gewesen, dass die Mitgliederversammlung so relativ harmonisch dann abgelaufen ist. Wie gesagt, den Dämpfer hatte Christian schon gesagt, dass sie jetzt bis zur nächsten Mitgliederversammlung ausarbeiten müssen, dass es eine Möglichkeit gibt, darüber abzustimmen, ob es eine Einzelwahl gibt. Also nichts ja. anderes Wunderbar. Wurde nichts anderes wurde ja bisher beschlossen und deswegen, das ist so ein bisschen sperrig gerade. Aber es geht darum, dass bei der nächsten Mitgliederversammlung über eine Satzungsänderung abgestimmt werden soll, ob es eine Einzelwahl gibt oder nicht. Und dazu ist dann auch, das muss man dann sagen, ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Jetzt war eine einfache Mehrheit nötig. Und wenn da am Ende die gleichen Leute kommen, die jetzt da gewesen sind, dann muss man auch sagen, 909 Mitglieder bei knapp 33.000 ist dann auch eher wenig. Könnte man auch sagen, ja, wenn man sagt, Mitglied, Mitbestimmung im Verein etc., dann ja, fairerweise Termin unter der Woche, abends ist schwierig.
Nicht hybrid.
Nicht hybrid, ja. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das sind Kostenfragen etc. Ja. Aber ja, das eine Zweidrittelmehrheit wäre dann nächstes Jahr nötig. Und die dürfte wahrscheinlich relativ schwierig zu erreichen sein, zumindest wenn man das Bild vom letzten Dienstag aus der Mitgliederversammlung nimmt, weil da waren es so knapp 60%, glaube ich.
Was waren das? 393?
Zahl weiß ich nicht mehr, aber es war relativ.
Zwei Drittel.
Ja, also zwei Drittel waren es auf jeden Fall nicht. Ja, und genau.
Ja, bleibt also spannend, ist aber Zukunftsmusik jetzt gerade noch. Wir gucken erstmal in die sehr viel nähere Zukunft.
Tippspiel.
Wir haben gerade schon gegen Greuther Fürth das Spiel so halb angerissen besprochen. Da wollen wir gleich auf jeden Fall auch noch drauf eingehen. Aber ich muss sehr, sehr viele Namen vorlesen.
Ich hoffe, die Watz hat genügend Schals.
Denn, also okay, wir haben einen ersten Platz im Tippspiel. Und zwar Bonn 1848, Bochumer gibt's überall, hat 21 Punkte gemacht. Glückwunsch dazu schon mal. Jetzt haben wir aber die Situation, dass wir, wenn ich richtig gezählt habe, 10 zweite Plätze haben. Ich leg los, wenn ihr euch erkennt, schreibt gerne eine Mail an insidevfl@funkemedien.de und dann kümmern wir uns um den Versand. Also, VfL, Leison, Attitüde, sehr gut, Pesch W, Dretsche 80, Rebel 63, Pintolino, Speedy 77, der hat schon mal gewonnen, Glückwunsch, die unterstrich Brüdi, AN 1848 und Fliegi 1848. Alle 17 Punkte gemacht. Stark. Sehr gut. So. Wie tippen wir denn fürs nächste Spiel? Beziehungsweise, also personell haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Sissoko in der Startelf wäre so ein Thema. Dann vielleicht auch Miyoshi, wenn Uwe Rösler aus seinen Fehlern lernt. Morgalla zurück, genau.
Ja, was heißt aus seinen Fehlern lernen, ne? Aber es ist, Christian hat es vorhin angesprochen, Leistungsprinzip und es ist natürlich auch ein Unterschied. Die sind jetzt eine Woche zusammen. Heute Montag findet das erste Training statt. Am Dienstag haben sie jetzt nochmal frei dann tatsächlich. Aber dann bis Ende der Woche oder bis Samstag sind sie ja alle zusammen, anders als in den zwei Wochen zuvor. Und das ist dann ein Thema, was Uwe Rösler dann auch sagte. Und er wollte das auch gar nicht so als großartige Kritik an Onyeka, Alfa Ruprecht und Co. verstanden wissen, sondern tatsächlich an sich selbst, dass die Jungs in diesem Alter täglich diese Abläufe brauchen, um das umzusetzen, was er von denen im Spiel will. Und dann geht es eben um dieses Anlaufen, um das Pressingverhalten. Und das war einfach in der ersten Hälfte nicht gut. Und kann natürlich sein, dass er trotzdem gegen Fürth wieder auf die gleiche Startelf setzt, die dann, und dann mit Morgalla, die dann davor auch 3-0 gespielt hat, weil die Jungs haben es ja nicht schlecht gemacht. Und wenn sie in dieser Woche in diese Abläufe wieder reinkommen, dann funktioniert das mit Sicherheit auch bei Greuther Fürth. Aber du hast die Alternativen. Du hast mit Ibrahima Sissoko jemanden, der definitiv ein Qualitäts-Upgrade dann auch nochmal ist, weil ich will jetzt nicht sagen, dass Kjelvetjen oder Mats Pannewich, die dann aus meiner Sicht dann heraus müssten für ihn, deutlich schlechter sind. Aber Ibrahima Sissoko ist halt Ibrahima Sissoko. Also von seiner Qualität her ist er mit Sicherheit einer der besten Spieler der zweiten Bundesliga. Und dann gehört er natürlich auch in Bochum aufs Feld.
Dein Tipp vergessen.
Ach so, ja, mein Tipp. ich gehe davon aus, dass sie zurückschlagen werden und das Spiel 2-1 gewinnen.
Mhm. Ich wäre überrascht, wenn es keinen Wechsel in der Startaufstellung gibt. Einfach so. Ich glaube, man kann, und das hat man jetzt gegen Dresden auch gesehen, irgendwann kann man sich auf so ein System einstellen. Und ich never change a winning team, klar, aber jetzt hat man halt verloren und das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, finde ich, mal was zu verändern, einen Sissoko reinzubringen, einen Miyoshi reinzubringen. Vielleicht auch einen Hofmann von Anfang an. Das wird sich dann jetzt im Training zeigen. Trotzdem bin ich guter Dinge eben, weil man wieder gefestigte Abläufe hat, weil man sich von vornherein gut drauf einstellen kann, weil man jetzt Fehler, die man gemacht hat, aus Fehlern lernt man immer, sich drauf einstellen kann, die ausbessern kann. Und deswegen rechne ich auch damit, dass der VfL zurückschlagen kann, und zwar mit einem 3-1.
3-1? Ja. Nein. Keiner tippt überhaupt nur auf Unentschieden und ihr wisst, ich mach's auch nicht. Ich hätte jetzt auch 2-1 gesagt, ich bleibe aber beim Torabstand und tippe auf ein dreckiges Tor vom VfL, das es entscheidet mit einem 1-0 dann aus VfL-Sicht. Eine Frage noch, lange oder kurze Buchse bei Rösler?
Das wollte ich gerade ansprechen, von wegen never change a winning team. Würde ich jetzt sagen, ach okay, komm, jetzt, wir haben nicht wegen der Hose gewonnen, jetzt kann ich auch endlich mal. Noch eine,
eigentlich ganz
nicht,
gut, oder?
Wie noch eine Blasenentzündung oder so.
Die Frage gab es auf der Pressekonferenz auch von einem Kollegen aus Dresden. Tatsächlich, die kam allerdings nicht so gut an bei Rösler. Also,
selbst die, schuld.
Warum nur nach so einem, direkt nach einer Niederlage? Ja. Naja. Ich sag lange Hose, wenn das jetzt auch noch zum Tippspiel gehört.
Ja, bleibt bei kurz.
Ich wünsche ihm, dass er jetzt zur langen Hose kommt und den Winter so übersteht. Ja. So wie wir alle gefroren haben am Freitag. Ja, dann bis nächste Woche, liebe VfL-Fans. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Macht's gut.
Ciao, ciao. Ja.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.